ich bin der Ansicht, dass unser eigener individueller innerer Frieden auch zu einem größeren kollektiven Frieden führen kann. Denn manchmal ist es wichtig, Spannungsmuster zu lösen, Blockaden in den Meridianen, die Zuordnung von Muskeln zu den Organen oder über Klopftechnik, energetische Psychologie oder EFT.
Willkommen bei der Podcaster Wendy Chuck. Willkommen bei der Podcaster Wendy Chuck. Chuck.
Heute geht es um psychosoziale Beratung, humane Energetik, Yoga und Pädagogik. Ich sitze der 52-jährigen Feldkircherin Heike Leuchter, wohnhaft in Giesingen, in ihrer Praxis im Schwarzwiederweg 4 in Feldkirchen-Nofels mit einer wunderschönen Aussicht auf das Bangser Macelser Ried bei mystischem Nebel und einem schönen Ried gegenüber. Guten Morgen, Heike.
Guten Morgen, Benni.
Ja, es freut mich sehr, dass wir uns hier treffen. Ich bin das erste Mal hier und als ich hier hereingekommen bin in eure Gemeinschaftspraxis, war sofort das Wohlfühlerlebnis. Also man kommt hierher, zieht die Schuhe aus und kommt in einen schönen, großen, hellen Raum. Du strahlst einem an. Wie ist es dazu gekommen und was erwartet die Kunden bei dir?
Die Kunden erwarten, wie du gesagt hast, ein Wohlfühlen, ein Entspannen, ein Zu-sich-Kommen, ein vielleicht auch erkenntnisreiches sich wieder verabschieden und hoffentlich auch bereicherter wieder gehen, als wie sie gekommen sind.
Ich fange vielleicht so an, du bist ja gelernte Mittelschullehrerin, hast ja lange als Lehrerin gearbeitet und hast dann den Weg in die Selbstständigkeit gemacht. Ich glaube, das war im Jahr 2018.
Genau.
Ich würde gerne mit Yoga beginnen. Du hast die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Was ist Yoga für dich persönlich?
Mein Yoga-Weg hat schon sehr früh begonnen, schon mit 18 Jahren, als ich selbst kurz vor der Matura stand und nervlich sehr angespannt war. Das war eine sehr schwierige Situation für mich. Und ich suchte nach Ruhe, ich suchte nach Rückverbindung zu mir, nach Zentrierung und ich war auf der Suche und auf dem Weg, zu mir selbst zu finden, zur Ruhe zu finden und diese Situation der Matura gut zu meistern. Fand dann schon mit 18 Jahren in einen Yogakurs, habe dann 2, 3 Yogakurse besucht, damals in Giesingen und fand dort, was ich suchte.
Wow.
Und das hat mich das ganze Leben lang weiter begleitet. Dort hat lebenslanges Lernen auch schon begonnen. Ich konnte mich immer wieder über die Yoga-Übungen und das Yoga selber, die Yoga-Philosophie, wieder mit mir selber verbinden und konnte auch mich selbst entdecken, verstehen lernen. Und das hat mir auch sehr geholfen und hat auch dazu geführt, dass ich Menschen begleiten konnte und das auch weitergeben konnte. Und habe dann 2010 eine Yogalehrerausbildung abgeschlossen. Also davor hat mich Yoga immer wieder begleitet, vor allem in Krisensituationen, in schwierigen Situationen habe ich immer wieder aufs Yoga zurückgegriffen. Und Yoga hat mich seit 18 Jahren nie mehr verlassen und habe auf diesen Yoga-Weg gefunden, der ja nicht nur bedeutet, dass man Yoga-Übungen macht. Es geht eigentlich nicht um diese Asanas, sondern es geht um diese Rückverbindung mit uns selber, was Yoga auch eigentlich bedeutet. Diese Rückverbindung mit uns und die Übungen helfen uns in der westlichen Gesellschaft, um diese ganzen Spannungen loszulassen, unsere Spannungsmuster. Und wenn Spannungen wegfallen, Konditionierungen, Prägungen, Muster, Verhaltensmuster, Denkmuster, wir mehr zu uns selbst finden und uns erkennen lernen, es in diese Selbsterkenntnis führt. Mhm. Und das ist das Ziel des Yoga. Und das ist ein lebenslanges Lernen, ein lebenslanger Weg, der uns begleiten kann. Und in der Yoga-Philosophie geht man davon aus, gibt es dieses schöne Bild des goldenen Eis, das in uns ist, das ist unser eigentliches Wesen, das überlagert ist von all unseren Prägungen, Konditionierungen, Mustern, die wir auch selbst entwickeln oder auch transgenerational übernommen haben oder pränatal auch mitbekommen haben. Das liegt drüber über unserem goldenen Ei. Und wir dürfen lernen, wenn wir zur Ruhe kommen, Spannungsmuster loslassen, wer wir wirklich sind. Und dann fühlt sich Leben ganz anders an und dann können wir viel zentrierter Entscheidungen treffen, unser Leben führen und auch selbstbestimmter und freier unser Leben wählen.
Also Yoga geht da ins Unterbewusstsein hinein. Es hat sehr viel mit Atmung zu tun, aber auch mit Körperhaltung. Hast du eine Lieblingsposition aus dem Yoga? Es ist ja sehr, sehr, sehr vielfältig. Oder sagst, das gibt mir jetzt persönlich immer wieder, das mache ich zum Beispiel täglich als Ritual.
Es gibt einige Lieblingsposen und ich liebe es auch intuitiv Yoga zu praktizieren. Mhm. Was mein Körper kennt die Übungen schon und manchmal führt er der Körper oder mein System mich intuitiv schon in die richtigen Übungen. Und die klassischen drei Übungen, die ich sehr liebe, sind zum Beispiel der Baum, Vrikshasana, der sehr viel Stabilität gibt, die Tiefenmuskulatur stärkt und wie so ein Baum die Wurzeln stärkt, die wir haben, unseren Stamm, also unseren Unterkörper in der Tiefenmuskulatur stärkt und unseren Oberkörper beweglich macht. Wie die Blätter im Wind können wir uns dann im Leben bewegen. Wir können mitgehen, wir können mit dem Wind des Lebens uns mitbewegen, uns immer wieder auch anpassen. Und der Krieger, Virabhadrasana, ist auch eine Lieblingsübung von mir, weil der Krieger als friedvoller Krieger gemeint auch wieder unseren Unterkörper stärkt in der tiefen Muskulatur und uns stärkt, stehen zu bleiben. Der friedvolle Krieger kämpft nicht, aber er lernt, stehen zu bleiben für seine eigenen Werte, seine Gedanken, seine Gefühle und dafür, wofür er steht, für seine Haltung, stehen zu bleiben. Und das gibt auch viel inneren Frieden. Und ich bin der Ansicht, dass unser eigener individueller innerer Frieden auch zu einem größeren kollektiven Frieden führen kann. Und da ist für mich der friedvolle Krieger eine sehr eindrückliche Haltung, die uns dabei helfen kann. Und der Kopfstand, Shirshasana, den liebe ich auch, den Kopfstand, weil er uns, wenn wir uns umdrehen in den Umkehrübungen, auch hilft, Perspektiven zu wechseln. Also wenn man mit offenen Augen den Kopfstand praktiziert, sieht die Welt ganz anders aus. Unser Blut kann mit der Schwerkraft andersrum fließen, in die andere Richtung. Und wir können leichter die Perspektiven wechseln, was ich persönlich als sehr wichtig empfinde. Immer wieder die Sichtweisen zu wechseln, auch mal zu probieren, wie fühlt es sich in der Haut eines anderen an, welche Sichtweisen nimmt jemand anders ein und bin der Meinung, der Kopf ist rund, damit das Denken auch mal die Richtung wechseln kann.
Schön, schön gesagt, ja. Wie praktizierst du das? Hast du das im Tagesablauf, früher morgen, am Abend vor dem Schlafengehen? Wann kommt Yoga bei dir zum Tragen?
Ich weiß, dass es vielen Menschen hilft, wenn sie einen festen Ablauf haben, zum Beispiel morgens und abends in der Morgen- und Abenddämmerung, weil Yoga würde es sehr starken Einfluss nehmen, weil es eine sehr spirituelle Zeit auch ist. Bei mir ist es so, dass meine Tagesabläufe nicht so regelmäßig sind durch meine Arbeit in der Praxis und auch die Yogakurse, die ich gebe. Ein Yogakurs startet zum Beispiel schon um 6:30 am Morgen. Mhm. Ein Early Morning Yoga für die Early Birds. Mhm. Und da praktiziere ich Yoga dann, wenn es für mich passt, wenn es stimmig ist. Meine Matte ist schnell ausgerollt. Und ich kann auch überall irgendwo auf einem Teppich Yoga praktizieren. Und manchmal reichen auch 2-3 Übungen.
Und deine Kurse machst du auch hier in Feldkirchen-Ofels? Oder wo werden die angeboten?
Im Moment, aktuell, finden 2 Yogakurse hier im Schwarzwälderweg 4 statt. Am Mittwoch ein achtsames Yoga um 9 Uhr und ein Yoga-Flow um 17.30 Uhr. Und in Weiler gibt es auch ein achtsames Yoga um 18 Uhr am Donnerstag und in Göfis ein Early Morning am Mittwochmorgen um 6:30 und am Freitagabend ein achtsames Yoga um 17 Uhr und gleich anschließend ein Yoga-Flow um 18.30 Uhr.
Okay. Und das ist dann gemischt oder sind das Frauenkurse und Männerkurse oder wie kann man sich das vorstellen?
Sehr gemischt.
Gemischt, okay. Also da können sich Männer auch anmelden.
Genau.
Ja, weil es immer wieder eine Frage ist, ja.
Ich weiß, dass manchmal es für Männer auch einfacher ist, wenn es reine Männerkurse sind. Im Early Morning sind zum Beispiel sehr viele Männer und auch in den anderen Kursen ist es sehr gemischt, weil es für mich keine Rolle spielt. Ob im Yogakurs gibt es Yin-bezogene Übungen, die sehr weiblich sind, ein passives Yoga, wo man sich irgendwie passiv durch das eigene Körpergewicht reinlegt und über das eigene Körpergewicht sich dehnt. Es gibt aber auch sehr Yang-bezogene Yoga-Übungen, die sehr aktiv sind, dynamisch, fließend und beides integriere ich in den Yogakursen. Also sprich, ich möchte gerne den weiblichen und männlichen Aspekt ansprechen und versuche das zu integrieren in jedem der Kurse und drum hat auch alles und jeder Platz.
Sehr schön. Wie wichtig ist die Ernährung? Spielt die da auch eine Rolle für dich? Wenn man von Yoga spricht, hört man auch immer wieder vegetarische Ernährung oder mit Tees und so weiter.
Für mich ist Ernährung ein großer Faktor. Ich lebe seit ich 20 Jahre alt bin vegetarisch und schön. Mittlerweile eher vegan. Mhm. Im Yoga ist es so, dass es ein wichtiges Prinzip gibt, das Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Und für mich, als ich damals in der PEDAG war, hatte ich eine Hausarbeit über Massentierhaltung geschrieben in Biologie und habe mich sehr stark mit Tierhaltung beschäftigt, konventioneller Tierhaltung oder auch Biolandbau und habe dann für mich entschieden, dass ich kein Fleisch mehr essen möchte. Mhm. Damals war es sehr schwierig für mich, finanziell auch mir Fleisch aus biodynamischer Tierhaltung oder relativ artgerechte Tierhaltung zu leisten und es braucht es auch nicht für mich.
Verstehe.
Für mich ist das ein Weg der Gewaltlosigkeit, muss es aber nicht für alle sein.
Sehr schön. Ja, zu deiner Praxis, psychosoziale Beratung, wie findet hier diese Beratung statt? Wer kann zu dir kommen?
Manchmal melden sich Klienten oder Klientinnen, die sich speziell eine Beratung wünschen oder eine humanenergetische Sitzung oder kinesiologische Sitzung, vielleicht eine Klangmassage oder Access Bars Consciousness oder ein Kraniosakral Balancing, das passiert auch, dass Klienten einen speziellen Wunsch haben für eine Methode. In den meisten Fällen kommen Menschen, Klienten, Klientinnen mit einem Thema und dann gibt es ein Vorgespräch. Und manchmal erweitert sich das Vorgespräch und geht in eine Beratung über, in ein Coaching oder beraterische Methoden, vielleicht auch Aufstellungsarbeit über Brettstellen. Und manchmal kann auch vereinbart werden, dass es in eine humane energetische Sitzung übergeht, in der ich kinesiologisch auch alle anderen Methoden verknüpfen kann.
Wow. Das ist ein breites Repertoire, was ich da heraushöre.
Und das wird besprochen, das bespreche ich mit den Klientinnen und Klientinnen und anschließend wählen wir die Methode mit Übereinstimmung, was jetzt gerade zum Thema für diesen Moment gerade hilfreich wäre. Manchmal ist es wichtig, Spannungsmuster zu lösen, Blockaden in den Meridianen, die Zuordnung von Muskeln zu den Organen oder über Klopftechnik, energetische Psychologie oder EFT, Energy Freedom Technik. Um Blockaden zu lösen, Muster zu lösen, Spannungen zu lösen. Manchmal braucht es auch eine Atemübung, die aus dem Yoga kommt, um das autonome Nervensystem zu aktivieren, den Parasympathikus, also den Ruhenerv zu aktivieren, um mehr zur Ruhe zu kommen, weil unser System viel Entspannung braucht, damit unsere Potenziale sich entfalten können, damit unsere Gehirnbereiche optimal zusammenarbeiten können und wir Zugriff haben zu unseren Potenzialen. Und ich bin der Ansicht oder meine Erfahrung auch, dass wir alle Potenzialbomben sind, dass es nur darum geht, darauf zugreifen zu können.
Mhm. Stichwort Vagusnerv, das ist jetzt wieder in aller Munde. Bei dir sicher auch ein Thema. Mhm. Wie stehst du dazu? Wie wichtig ist dieser Vagusnerv und wie beeinträchtigt er unseren Alltag mitunter?
Die Forschungen, auch durch Porges, sind sehr aktuell. Man erfährt jetzt über Vagus-stimulierende Übungen, die ich auch sehr wichtig finde. Wenn jemand mit Spannungsmustern zu tun hat, wie ganz viele von uns, weil wir im Alltag sehr oft in diesen Beta-Zuständen sind. Wir sind leicht gestresst, wir sind sehr wachsam, wir müssen uns stark konzentrieren. Wir sind sehr im Außen fokussiert, weil wir Aufgaben erledigen müssen, weil wir in Beziehung stehen, weil wir denn auch mit Kindern ständig in Beziehung sind und gefordert sind. Ist es wichtig und gut, auch auf die eigene Resilienz zu achten und auch auf den eigenen Vagusnerv. Und es gibt sehr gute vagusstimulierende und beruhigende Übungen,
die man so im Alltag anwenden kann.
Genau. Und man weiß auch über diese Vagustheorie, dass 80% der Stimulationen auch aus dem Körper ins Gehirn kommen. Mhm. Und dass ganz viele Stresssituationen auch daher kommen, weil wir so viel in uns gespeichert haben, auch im autonomen Nervensystem, dass da ganz viele Informationen aus dem Körper auch über das autonome Nervensystem ins Gehirn geraten und dadurch auch Stress auslösen. Und da kann man gut über Beratung und andere Techniken oder auch Psychotherapie, was andere Menschen sehr gut anbieten, über den Vagusnerv auch zur Ruhe kommen.
Sehr schön. Ja, du hast, wie gesagt, ein sehr breites Spektrum. Wo tankst du für dich selber wieder Energie? Was sind deine Hobbys, deine Freizeitbeschäftigungen?
Meine Freizeitbeschäftigungen sind hauptsächlich Bewegung in der Natur. Im Winter Langlaufen und im Sommer bin ich sehr gerne auf dem Fahrrad. Ich fahre auch sonst immer von A nach B mit dem Fahrrad. Mhm. Habe seit ein paar Jahren kein eigenes Auto mehr. Wenn dann Carsharing oder öffentliche Verkehrsmittel ich richte meinen Alltag schon so aus, dass ich sehr viel mit dem Fahrrad bewältigen kann. Es gibt mir sehr viel Kraft, ich bekomme den Kopf frei oder kann mich auf meine Arbeit schon vorbereiten, auf dem Weg zum Yogakurs oder zur Arbeit. Und die Natur gibt mir sehr viel Kraft und in der Natur finde ich auch sehr viel Rückverbindung. Das bietet uns die Natur und ich lerne auch sehr viel von der Natur und ich lerne auch sehr viel von jedem Mensch, der mir begegnet. Ich habe auch sehr viel immer von den Schülern und Schülerinnen gelernt. Und ich finde, jede Begegnung ist auch immer ein Lernfeld für mich. Und das finde ich sehr schön. Ich beschäftige mich natürlich auch selbst mit Yoga, mit psychologischen Texten, spirituellen Texten, auch aus der Yoga-Philosophie. Und das gibt mir auch sehr viel Kraft. Ich finde auch eine innere Ausrichtung sehr wichtig. Mit welcher Haltung, mit welchem Wertesystem möchte ich selbst in diese Welt gehen? Möchte ich selbst in den Alltag gehen? Möchte ich leben? Und was möchte ich weitergeben in meiner Arbeit?
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch eine Auszeit genommen hast als Lehrerin und dann bist du gereist in ferne Länder wie Indien und war das Tibet?
Nepal.
Nepal, ja. Das ist, denke ich, gerade für eine Yogalehrerin sehr, sehr spannend, so in das Land des Ursprungs zu reisen. Was für Erfahrungen konntest du auf diesen Reisen sammeln?
Ich habe überall, wo ich unterwegs war, natürlich auch immer wieder Yogakurse besucht und auch Yogastunden. In Indien und auch Goa wird sehr viel Yoga angeboten, auch sehr touristisch zum Teil. Habe auch alles erlebt, sehr spirituelles Yoga, sehr verbundenes Yoga, aber auch sehr akrobatisches Yoga aus dem Ashtanga, das auch sehr aus dem Ego kam. Auch das gibt es in Indien, nicht nur bei uns. Es gibt natürlich alles überall, wo Menschen am Werk sind. Kreieren auch Menschen aus ihren eigenen inneren Anteilen das, was sie aus Yoga machen zum Beispiel. Aber das kann man ja auf verschiedene Ebenen auch auslegen, auf andere Lebensthemen auslegen. Ich habe eigentlich bunt alles erlebt oder vieles erlebt, nicht alles. Egozentriertes Yoga, wo es einfach um Akrobatik ging. Welche Yoga-Übung kann mein Körper kreieren oder schafft er und was schafft er nicht? Mhm. Und auch sehr gute Yoga-Formen, wo es auch um das Innere geht und um die Rückverbindung geht.
Okay, das klingt sehr gut. Und du warst dann auch noch in Thailand.
Ja.
Da ist es wahrscheinlich auch verbreitet. Vielleicht ein bisschen weniger wie in Indien, aber vielleicht auch andere Formen. Zum Lehrberuf zurück, ganz am Anfang. Was hat dich damals dazu bewogen, Lehrerin zu werden? Du hast ja meines Wissens Englisch und Sport sehr intensiv unterrichtet. Das war deine Fächerkombination. Was war damals als junges Mädchen ausschlaggebend?
die Wahl, die PEDOC zu besuchen, war eher aus einer engen Ausgangslage heraus, muss ich zugeben. Ich wollte nach der Hackmatura Sprachen studieren, was sich aber aus finanzieller Sicht nicht gespielt hat. Und dann war ich auf der Suche, was ich tun könnte, weil Bildung für mich schon sehr früh ein großer Wert war. Ich erkannt habe, dass Bildung sehr viel Freiheit bedeuten kann und ist Freiheit im Sinne von Selbstbestimmung, mehr Selbstbestimmung. Und habe dann eine Freundin getroffen im Bus, ganz banal, aber ich sehe es heute als Fügung, die gerade die PEDOC abgeschlossen hatte und sehr begeistert war. Und wie oft im Leben hat mich diese Begeisterung angesteckt. Und ich sah darin eine Möglichkeit, in diesem Sprachenthema zu bleiben und habe mich dann für Englisch entschieden. Und da ich sehr naturaffin bin, habe ich dann Biologie gewählt und Sport ist dann noch dazugekommen.
Okay.
Und habe es auch nie bereut. Es war eine sehr schöne Zeit. Ich habe sehr viel gelernt während meiner Lehrerinnentätigkeit und habe es auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude bereitet mit den Kindern.
Das glaube ich, ja. Aber jetzt hast du wahrscheinlich dein Lebensprojekt gefunden, wo sehr viel Herzblut eine Rolle spielt und ja, du wirkst hier sehr glücklich, ja.
Ja.
Gibt es noch Pläne, Ziele für die nahe Zukunft, die du hegst?
Ein lebenslanges Lernen. Ich glaube, das hört nie auf. Ich weiß mittlerweile, dass regenerative Pausen auch wichtig sind, auch zwischen verschiedenen Ausbildungen und Fortbildungen und Lehrgängen. Und spüre dann wieder einen Ruf werde jetzt wieder einen Lehrgang besuchen. Mhm. Einen Coaching-Lehrgang, wo es auch viel um Herzerwachen geht und Bewusstseinsbildung. Transgenerationale Themen, pränatale Themen. Und die Reise geht weiter. Und ich wünsche mir, dass sie ewig weitergeht. Ein Aufhören ist für mich ein Stehenbleiben, Stagnation. Und ich beobachte auch, dass ein Weitergehen sehr wichtig ist. Auch wenn man sich zum Beispiel mit Ikigai beschäftigt, diesen Menschen, die immer weitergehen, das macht glücklich, das macht zufrieden, das macht frei und das macht das Leben auch sehr lebenswert. Und es macht doch sehr viel Spaß und Freude, das dann auch weitergeben zu können und auch zu erleben, wenn andere Menschen sich weiterentwickeln können und ihren eigenen Weg gehen können. Und so möchte ich auch meinen Weg weitergehen.
Wow, schön. Liebe Heike, ich wünsche dir eine spannende Reise und ja, dass du so begeistert und erfüllt bleibst. Und ich danke dir herzlich für diese wunderbaren, inspirierenden Worte. Und wünsche alles Gute.
Danke, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön.
Das war eine Folge von der Podcast.